Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Dann kommen wir nun zum zweiten Teil des Interviews mit Dima. Ganz plakativ gefragt, Krimkrise aktuell pro-russisch oder pro-westlich, wo stehst du? Kann man das überhaupt so klar trennen?
Ja, das ist jetzt echt ziemlich schwierig. Ich will es mal so formulieren. Also ich wünsche mir natürlich jetzt für die Ukraine insgesamt gerne eine Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben. Ich meine, die Krimkrise ist natürlich ein zweiter Schauplatz. Der Hauptschauplatz war ja vorher der Maidan. Und die Leute sind ja zum Teil auch für solche Verhältnisse auf die Straße gegangen. Also sie wollten eben so europäische Verhältnisse haben und hatten diese Korruptionssaat und diese Ausbeutung durch die politische Kaste oder die politische Klasse und durch die Oligarchen natürlich. Und naja, aber was dann dahinter stand, wie dann die Großmächte USA und Russland quasi diese Interessen für sich instrumentalisiert haben, um die Ukraine stärker an sich zu binden, das kritisiere ich schon. Und ich meine, diese gewaltsame Annexion der Krim von den Russen, ich würde das jetzt nicht unbedingt befürworten, aber ich würde halt sagen, okay, das war nicht anders zu erwarten oder es war klar, dass wenn Russland zu stark provoziert wird, dass es dann irgendwie einen Cut macht und eine realpolitische Antwort liefert. Und das war eben die Krim, deswegen gab es diese Krim-Krise. Und dem vorausgegangen ist natürlich man sagt ja auch, es gibt ja diese Gerüchte, dass die Maidan-Bewegung auch zum Teil auch im Westen finanziert wurde durch McCain und irgendwelche Milliarden, die da reingeflossen sind. Man weiß ja nicht genau, wie es da ablief und da auch deutsche Interessen mit dabei waren und irgendwelche NGOs und Stiftungen da ziemlich viel Geld investiert haben. Man wollte ja eben diese Annäherung an den Westen und aber dasselbe geschieht ja auch natürlich im Ostteil der Ukraine. Russland sorgt ja auch dafür, dass die Ukraine sich kulturell an Russland annähert und naja, und die einfachen Menschen auf der Straße, denen es eigentlich nur um bessere Verhältnisse geht, um Mitsprache, die werden eigentlich so ein bisschen da außer Acht gelassen, weil ja, letzten Endes, wie wir es jetzt sehen, geht es nur um einen internationalen Schwanzvergleich zwischen USA und Russland.
Wenn wir über Medienberichte und sowas, oder wenn wir Medienberichte lesen und hören, dann bekommt man oft das Gefühl, wenn man ein bisschen reflektiert drüber nachdenkt, dass gerade ein regelrechtes Russland-Bashing stattfindet. Das bedeutet also, es gibt einen klaren Feind, der wieder mal im Osten steht und der sich gerade die Krim unter den Nagel reißt. Das würdest du also so nicht unterschreiben?
Doch, also ich stimme dem zu, dass es einen Russland-Bashing gibt. Klar, zum Teil ist es auch berechtigt, Russland, kommt jetzt mal dieser Vorwurf mit dem Völkerrecht und ich glaube, worum es jetzt eigentlich mal geht, also jede Großmacht definiert irgendwie, versucht ja so ein bisschen das Völkerrecht auszulegen, wie es halt in ihren Kram passt und ja, so ist es halt aktuell auch so, Russland behauptet eben, sie handeln nach dem Völkerrecht, die USA sagt nein und ja, das kennen wir ja nicht anders von früheren Interventionen der USA in andere Erdteile der Welt, von daher, ich glaube, das ist so, klar, darüber kann man reden und so, aber das ist eher unwichtig, denn wie wir eigentlich sehen in der Geschichte, Großmächte haben sich eigentlich immer, wenn sie die reale Macht haben, über solche Verträge hinweggesetzt.
Kannst du denn das politische Handeln Russlands in dem Sinne dann verstehen, dass man jetzt sagt, man möchte die Krim, die ja vorher schon als autonome Republik Teil der Ukraine war, möchte man jetzt in die Russische Föderation eingliedern? Oder ist das für dich so eine Sache, wo du sagst, naja, eigentlich ist es ein Teil der Ukraine, was haben die Russen jetzt da zu suchen?
Also ich kann Russland vollkommen verstehen. Russland möchte halt nicht noch mehr Einfluss verlieren, beziehungsweise wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist und der Warschauer Pakt zerfallen ist, gab es ein sehr schwaches Russland. Die Wirtschaftsleistungen von Russland, auch von der Ukraine, die sind bis zum Ende der 90er Jahre auf 60% des Bruttoinlandprodukts von 1990 eingebrochen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist fast die halbe Wirtschaft, die zugrunde gegangen ist. Und dementsprechend hatte Russland auch international überhaupt keine Mitsprache und hatte quasi ihre Rohstoffe und ich sag mal, man versuchte, der Westen oder viele Firmen und auch Unternehmer, auch russische Unternehmer versuchten natürlich mit diesen Filetstückchen, mit den Ressourcen Russlands auf dem internationalen Markt Geschäfte zu machen. Und dann kam Putin 1999 oder 2000 irgendwie in der Dreh, genau. Der war ja schon vorher, er hatte eine sehr starke Karriere da, also sehr, sehr schnell an hohe, wichtige Ämter gekommen und hat da, ich sag mal, in Anführungsstrichen aufgeräumt. Und der Bevölkerung hat es eigentlich, also größtenteils hat es der Bevölkerung gefallen, denn man hat ja zuvor in der Sowjetunion gelebt und hatte noch diese, durch die Ideologie und durch die Kommunikation ja immer so das Bild im Kopf, wir sind eine Weltmacht, wir sind stark, das ist eine tolle Sache, was wir machen. Ging er natürlich nicht, aber trotzdem ist es von heute auf morgen, ist diese Union zerfallen und man hat sich auf einmal mit der Realität konfrontiert gesehen. Okay, wir sind nichts. So, es war vielleicht sogar ein Nullpunkt oder so. Wenn man die Verhältnisse der 90er Jahre in Russland und Ukraine sich betrachtet, war das echt ein Tiefschlag. Und das wissen die Leute hier zum Teil gar nicht, welche Verhältnisse dort herrschten. Und deswegen hatte Putin auf jeden Fall im Großteil, beim Großteil der Bevölkerung mit Befürworter. Auch der autoritäre Kurs, glaube ich, kam ziemlich gut an, denn er hat ziemlich am Anfang ja die Oligarchen versammelt und hat gemeint, naja, lass die Finger aus der Politik, sonst, ne? Konsequenzen, und ja, Khodorkovsky hat sich dem eben widersetzt und wurde er eingesperrt. Das ist jetzt aus unserer Sicht der Dinge, haben wir dann eher das Bild, naja, es ist ja Menschenrechtsverletzung und so weiter. Das russische Volk hat das ein bisschen anders gesehen. Die haben natürlich diese Ausbeutung gespürt zum Teil, und Khodorkovsky hat ja auch nicht die weißeste Weste. Ich weiß nicht, ob auch teilweise da auf seine Kappe bestimmte Tote ging und so weiter. Jedenfalls hat man eine starke Hand in Russland gemocht, und Russland hat ja, also Putin hat ja wirtschaftlich schon bis zur Krise Russland ziemlich stark nach vorne gebracht. Und ja, seitdem, er hat auch übrigens damals eine Rede im Bundestag gehalten, damals noch zu Zeiten von Gerhard Schröder, wo er auch mit Angeboten kam, sich anzunähern an die EU und gemeinsam ein europäisches Haus mit Russland zu entwerfen und so weiter. Aber ja, er wurde eben halt 15 Jahre ignoriert. Und das ist natürlich, wird natürlich auch in seinem Ego kratzen, auch im Ego Russlands. Und aber diese Ignoranz und ich sag mal, die in Anführungszeichen Arroganz des Westens gegenüber Russland, das ist ja natürlich, das spielt ja auch den prorussischen, wenn man das jetzt hier sieht, der prorussischen Propaganda in die Hände. Die Menschen sehen das ja auch, und so kann ja Russland natürlich auch innenpolitisch dann sich profilieren, indem sie sagt, naja, dass der Westen, die USA und all diesen gegen uns und so weiter, und deswegen kann sich Putin auch nach innen damit profilieren und auch mit der Krim-Krise, wenn er harte Hand zeigt. Auch in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten kann er sich jetzt innenpolitisch profilieren, indem er harte Hand zeigt und den Menschen sozusagen das Gefühl gibt in Russland, naja, wir haben schon Mitsprache.
Daraus hört man jetzt, dass du generell Putin bzw. Russlands Politik jetzt auf der Krim gar nicht so ablehnend gegenüberstehst. Trotzdem muss man natürlich fragen, die Ukraine ist dein Heimatland, die pro-russischen Selbstverteidigungskräfte auf der Krim haben ja dazu beigetragen, dass jetzt das Referendum auch durchgesetzt worden ist und faktisch jetzt man sagt, die Krim ist nicht mehr Teil der Ukraine, sondern wir möchten uns in Russland eingliedern. Hast du dadurch nicht auch ein bisschen Angst, dass diese russische Intervention dazu führen könnte, dass die Ukraine generell sich in sich teilt? Also ich meine, im Osten der Ukraine, nicht nur auf der Krim, gibt es ja sehr, sehr viele russischstämmige, gibt es in der ganzen Ukraine, aber besonders im Osten. Und auch da werden ja jetzt die Rufe laut, zumindest was man in den Medien hört, hey, wir würden uns auch ganz gerne eventuell abspalten. Hast du keine Angst vor einer kompletten Spaltung der Ukraine jetzt? Nicht nur politisch, sondern auch tatsächlich vom Gebiet?
Was heißt Angst? Naja, also es wäre jetzt nicht das Beste, aber ich würde es nicht ausschließen, dass die Ukraine sich spaltet. Also das habe ich, also diesen, ich meine, historisch gesehen war die Ukraine immer gespalten. Das ist ein Grenzland, heißt ja auch im Namen Ukraine, Ukraine am Rand, war ja immer, sag ich mal, die Grenzlinie des Puffergebiets zwischen dem Zarenreich und dann Österreich-Ungarn oder Polen-Litauen, was auch immer, welche Königreiche es damals gab. Von daher, es gab ja immer so ein bisschen, dass der Dnieper so die natürliche Trennlinie ist, und ich find's schade, man hätte vielleicht damals, nach dem Zerfall der Sowjetunion, drüber nachdenken können, ob man vielleicht nicht der Westukraine Unabhängigkeit gibt und die als extra Staat oder vielleicht auch autonom macht. Man denkt ja auch jetzt nach über eine föderale Gliederung der Ukraine. Naja, und das Staatsgebiet, wie es jetzt ist, die Krim hat ja zuvor ja auch zu Russland gehört und wurde ja damals 1954 von Russland oder von Sowjetunion an die Ukraine geschenkt als, ja, als, sag ich mal, als Entschuldigung für den Hungermord von Stalin damals. Also ich meine, Russland hatte auch nicht immer die beste Beziehung zur Ukraine, das möchte ich jetzt ja auch betonen. Und ich finde es eben schade, dass, also man sieht es jetzt aktuell, sag ich mal, ich formuliere es mal so, dass die Ukraine eigentlich sich nicht selbst regieren kann, oder weil es wahrscheinlich, also weil es einfach zu sehr abhängig ist von Westen und Osten, und ja, eigentlich ziemlich schade ist. Ukraine hat eigentlich viel Potenzial, aber ich denke mal, dann ist es halt so, dass Ukraine sich nicht selbst regieren kann. Dann ist es wahrscheinlich so, dann, ich meine, der Ostteil der Ukraine ist ja ziemlich russisch geprägt und sehr kulturell ähnlich dem russischen Teil. Und eigentlich auch nur ein ganz kleiner Teil im Westen der Ukraine war, hat nie zu diesem Kulturraum gehört, außer damals in der Sowjetunion gezwungenermaßen. Und von daher denke ich mir, das ja, war abzusehen, früher oder später, dass sich das dann irgendwann teilt. Oder wir werden sehen, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nichts prophezeien oder so. Ich finde es halt nur schade.
Über das Potenzial der Ukraine und auch über die Maidan-Prozesse und natürlich weiter über die Krim-Krise möchten wir gerne noch im dritten Teil mit Dima sprechen. Bis dahin schon mal vielen Dank.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.